Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast der SADOC, des Dokumentations- und Kooperationszentrums Südliches Afrika in Wien. Mein Name ist Alexander Kupfer und gemeinsam wollen wir in dieser Sendung zurückblicken auf eine Seminarveranstaltung der SADOC. Thema des Seminars war Weinbau und Handel in Südafrika, Genuss mit kolonialem Erbe. Es fand im Rahmen des Dialogprojektes Begegnung Südliches Afrika, Arbeit und Leben global gedacht am 19. Juni 2023 in den Räumlichkeiten der Gewerkschaft GPA in Wien statt. Die GPA ist Projektpartnerin der SADOC und gemeinsam wollen wir einen Dialog zwischen Österreich und dem südlichen Afrika schaffen. Das Dialogprojekt Begegnung Südliches Afrika wird gefördert von der Austrian Development Agency ADA. Im Rahmen des Projektes können sich die Teilnehmenden aus Österreich und dem südlichen Afrika in Seminaren, gemeinsamen Workshops und Dialoggruppen über die Arbeitsbedingungen und Lebensrealitäten der anderen informieren. Außerdem tauschen sie sich über mögliche Alternativen und Handlungsstrategien zur Bekämpfung der bestehenden Probleme aus. Globale Zusammenhänge zwischen Weltwirtschaft, Handelslieferketten, kolonialen Kontinuitäten und sozioökonomischer Ungleichheit werden anhand der folgenden Themenschwerpunkte behandelt: informelle Beschäftigung und prekäre Arbeit, Ressourcenabbau am Beispiel von Platin, sowie die Strukturen und Arbeitsbedingungen im Weinbau und Weinhandel, die uns ja auch in der heutigen Sendung beschäftigen werden. Für genauere Informationen zum Projekt möchte ich Sie gerne auf die Website des Projektes bei der SADOC unter sadoc.at/dialogprojekt verweisen. Nun aber zum Hauptteil der Sendung, der Rückschau auf das Seminar Weinbau und Handel in Südafrika – Genuss mit kolonialem Erbe. Wir hören zunächst Ausschnitte aus dem Eröffnungsvortrag von Sandra Feichtner, die Projektreferentin Afrika mit Zuständigkeit für Tansania und Südafrika bei der Dreikönigsaktion ist. Ihr Vortrag sollte grundlegend in den Kontext einführen und einen Überblick über den Stand der Dinge hinsichtlich der Bedingungen informieren, durch die die Lebensrealitäten im südafrikanischen Weinbau häufig geprägt sind.
Südafrika ist ja ist vom Siedlerkolonialismus geprägt. Zuerst waren die Niederländer dort, dann kamen die Briten. Die Niederländer haben auch den Wein eingeführt nach Südafrika und in weiterer Folge dann für die Seeleute und für die immer größer werdende Schar an europäischen Siedler und Siedlerinnen angebaut. Und dazu Hilfenahmen von Sklaven, die man importiert hat, genau. Und ganz wichtig ist auch, dass dann Anfang des 20. Jahrhunderts ist dann schon der Grundstein für die späteren Ungerechtigkeiten schon gelegt worden. Und ein ganz markanter Punkt ist halt der Native Land Act 1913 gewesen, wo halt weniger als 10% quasi der schwarzen Bevölkerungsmehrheit an Land zugewiesen wurde. In Bezug auf die Weinwirtschaft kann man vielleicht noch kurz herausstreichen, dass damals die Weinwirtschaft eher auf Masse, auf Quantität als Qualität gesetzt hat und Massenproduktion der Fokus war. Es gab auch schon Pflanzenproduktionsquoten, die von dieser KWV, der Weinbauernvereinigung, damals eingeführt wurden. Und es war natürlich eine absolute weiße Dominanz in dem Sektor vorhanden. Und das hat sich dann auch während der Apartheid weiter fortgesetzt. Die Weinwirtschaft eben während der Apartheid war einfach auch berühmt und berüchtigt für ihre katastrophalen Arbeitsbedingungen. Die Farmerin war eine absolute Autorität gegenüber den Arbeiterinnen. Es gab keinen arbeitsrechtlichen Schutz für die Arbeiter und Arbeiterinnen. Und genau, das hat sich dann erst, also kleine Änderungen kamen dann erst durch den internationalen Boykott zustande, aber grundsätzlich ist die Situation nach wie vor sehr schlecht gewesen für die Leute, die dort gearbeitet haben, genau.
Wenn man sich nun heute die Wirtschaftsdaten für Südafrika ansieht, so sind diese zwar grundsätzlich gut, wie Sandra Feichtner weiters ausführte, daraus folgt aber nicht etwa ein gutes Leben für alle, da Südafrika eines jener Länder der Welt ist, in denen die größte Vermögensungleichheit herrscht. Grund dafür sind vor allem Kontinuitäten aus der Kolonialzeit und aus der Apartheid, deren Erbe bis in die Gegenwart stark nachwirkt. So besitzen die reichsten 10% 71%, die ärmsten 60% hingegen haben 7%. Daraus folgt etwa auch eine hohe Armutsquote. Doch wie steht es um die Bedingungen im südafrikanischen Weinbau?
Die Weinbaugebiete liegen im Western Cape, in den Provinzen Western Cape und Northern Cape. Es gibt ein sehr vorteilhaftes Klima dort für den Weinbau. Aktuell ist natürlich, also Klimawandel ist dort stark spürbar, Dürre ist ein großes Problem. Es ist Südafrika ein sehr bedeutender Player am Weinmarkt, am globalen Weinmarkt. Sie produzieren 4% des Weins weltweit und sind damit eben der 8. größte Produzent. Man exportiert die Hälfte dessen, was man produziert. Also das ist schon eine ordentliche Menge und ist damit natürlich auch stark in globale Lieferketten eingebettet und abhängig davon, was wir so an Preisen zahlen. Grundsätzlich ist es so, dass aber im Weinsektor auch es auch zu einer größeren Konzentration kommt. Die Flächen, wo Wein angebaut wird, reduzieren sich. Die Produzentinnenanzahl sinkt und die übrig bleiben, also es verschwinden eher die kleineren und übrig bleiben die größeren. Es gibt ein paar große Unternehmen. Eins davon möchte ich rausstreichen, das ist die Distel Group, die wird jetzt schon, also da gibt es jetzt einen Merger mit Heineken. Also Heineken übernimmt jetzt die Distel Group, war ein Riesending in Südafrika und ist bei der Wettbewerbsbehörde gelandet. Und die Wettbewerbsbehörde hat aber diesen Merger quasi nur zugestimmt mit großen, also mit vielen Auflagen. Allerdings sehen die Farmarbeiterinnen bzw. deren Lobby das nach wie vor kritisch, genau. Also man wird sehen, wie sich das auswirkt.
Nach außen hin gibt sich die Weinbranche Südafrikas progressiv. Schön aufgemachte Websites sowie beworbene Nachhaltigkeitsinitiativen sollen das richtige Bild für globale Märkte und den Weintourismus schaffen. Doch handelt es sich dabei um unternehmensgesteuerte Bilder. Sandra Feichtner betonte daher, dass es sehr wichtig sei, die Perspektive der ArbeitnehmerInnen und derer VertreterInnen zu bekommen. Nur so kann es gelingen, hinter die Kulissen zu blicken und ein ausgewogenes und reales Bild der Zustände und Probleme zu bekommen, die im Hinblick auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der ArbeiterInnen herrschen.
Schauen wir uns an, wie die Besitzverhältnisse heute im Weinsektor ausschauen. Er war ja also absolut in weißer Hand quasi während der Apartheid und davor, also mit Ausnahme der Arbeitskraft. Und wie hat sich die Situation geändert? Es ist nach wie vor so, also es gab ja die Maßnahmen der Landreform, man will die Landrechte wiederherstellen, es gibt drei Teile der Landreform, es gibt Restitution, es gibt Umverteilung als Säule dieses Programms und es gibt die Bodenrechtsreform. Es ist aber nach wie vor so, dass 9% der weißen Bevölkerung 72% des landwirtschaftlich genutzten Landes im Privatbesitz haben. Jetzt muss man natürlich bei den Zahlen immer ein bisschen vorsichtig sein. 1994 hat die Apartheid geendet. Die Landreformmaßnahmen laufen jetzt auch schon viele Jahre. Und nach wie vor ist das die Situation. Allerdings umfasst das jetzt natürlich nicht, also es gibt ja auch viele Unternehmen und Gesellschaften, die Land besitzen und da weiß man jetzt nicht, wie die Zugehörigkeiten sind. Aber man sieht, dass es da durchaus noch ein Problem gibt. Auch in der Weinbranche ist das natürlich nach wie vor so. 2018 haben lediglich eben 3% der Weinfarmen schwarzen Menschen gehört und der Großteil ist nach wie vor im Besitz von weißen Menschen. Es ist auch bei der Landreform so, dass gerade das fruchtbare Land in der Western Cape Provinz zum Beispiel, da gibt es nicht allzu viele Änderungen, sagen wir so. Genau. Und Frauen haben sowieso von all diesen Maßnahmen ziemlich wenig profitiert. Ja, die Farmarbeiterinnen sind eine historisch sehr benachteiligte Gruppe, oftmals auch Nachfahren eben der ehemaligen Sklaven. Mittlerweile gibt es verschiedene Anstellungsverhältnisse, es gibt Festangestellte, Saisonarbeiterinnen und Leiharbeiterinnen. Was auch, glaube ich, mit allgemeinen globalen Trends in Einklang steht, ist, dass die prekären Arbeitsverhältnisse am Zunehmen sind, also Saison- und Leiharbeit, also diese Situation, wo also die Farmarbeiterinnen haben ja traditionell auf den Farmen gelebt und dort gearbeitet und diese Situation ändert sich jetzt gerade. Es kommt zu ganz vielen Räumungen, Evictions nennt man das, wo Farmarbeiterinnen bzw. Farmbewohnerinnen, die seit Jahrzehnten auf den Farmen leben, eben vertrieben werden. Zum Teil nicht direkt, sondern indem man halt die ganzen Dienstleistungen abdreht und die Häuser verfallen lässt. Es ist auch so, dass eben mittlerweile auch nicht mehr nur Leute aus der Western Cape Town Provinz in dem Bereich arbeiten, sondern es gibt eben auch sehr viel Arbeitsmigration, sowohl auch aus dem Inland, gerade Eastern Cape ist da so eine Provinz, wo viele Menschen kommen, und als auch aus dem Ausland. Das führt dazu, dass natürlich die Preise gedrückt oder der Lohn gedrückt wird, weil die natürlich weniger Verhandlungsmacht haben. Also die haben oft keinen legalen Status und arbeiten halt in besonders prekären Situationen. Es führt auch oft dazu, dass quasi, also auch Unternehmerinnen nutzen das auch oft bewusst, also sie spielen oft diese Gruppen auch gegeneinander aus, damit es halt nicht zu einer Vereinigung kommt, wo man dann gemeinsam gegen, also quasi bei den Arbeitgebern was einfordern kann, sondern man spielt die Gruppen gegeneinander aus, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Gruppen vereint gegenüber den Arbeitgeber auftreten.
Das Verhältnis von FarmerInnen und LandarbeiterInnen ist nach wie vor häufig sehr paternalistisch gestaltet, und es herrschen rassistische Vorurteile und Mechanismen vor. Unter den ArbeiterInnen herrschen darüber hinaus häufig Gefühle von Angst und Inferiorität. Ein großes Problem stellt dabei dar, dass Letztere gar nicht über die rechtlichen Rahmenbedingungen in Südafrika, also ihre eigenen Rechte, Bescheid wissen.
Grundsätzlich die rechtlichen Rahmenbedingungen sind eigentlich nicht so schlecht. Natürlich ausbaufähig, es gibt sogar einen Mindestlohn, der liegt allerdings ein Drittel unter dem, was man errechnet hat als notwendiges existenzsicherndes Einkommen eines Haushalts. Und das große Hauptproblem ist eben die Umsetzung dieser Rechte und die Durchsetzung dieser Rechte und die Sanktionierung von Unternehmen, die sich nicht daran halten. So, es kommt zu einer sehr großen Zahl an Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen durch die Arbeitgeberinnen. Ja, ein Problem ist auch, dass eben die Farmarbeiterinnen wenig über ihre Rechte wissen und dass natürlich die Farmerinnen die Arbeiterinnen eben bei der Einforderung ihrer Rechte behindern, mit Drohungen und so weiter. Und der Preisdruck auf die Produzentinnen ist natürlich auch ein Faktor, gerade von Seiten der globalen Lieferketten, da kommen wir später noch dazu. Es gibt gewerkschaftliche Organisationen in dem Sektor, allerdings ist das alles sehr schwach. Es ist nur ein sehr kleiner Teil der Menschen in dem Sektor gewerkschaftlich organisiert und die Gewerkschaften sind auch gespalten. Die Farmerinnen erlauben eben zum Teil, also müssten es eigentlich erlauben, aber erlauben eben keine Besuche von Gewerkschaftsvertreterinnen auf Farmen, und Arbeiterinnen fehlt eben oft auch das Wissen. Sie wissen dann oft nicht, dass sie, also glauben oft, dass nur festangestellte Menschen Teil einer Gewerkschaft sein können. Genau. Und manche fühlen sich auch nicht gut vertreten von den Gewerkschaften, gerade die Frauen.
Ein Versuch, die Lage dieser Gruppe zu verbessern und gerechtere Verhältnisse herzustellen, ist das Black Economic Empowerment Programm des südafrikanischen Staates. Dieses zielt darauf ab, eine breitere Beteiligung der schwarzen Bevölkerung an der Wirtschaft zu ermöglichen. Dadurch sollen insbesondere die durch die Apartheid entstandenen Ungleichheiten beseitigt werden. Doch auch hier war man bis dato nur bedingt erfolgreich und es profitierte eher die schwarze Mittelschicht als die ArbeiterInnen.
Also Black Economic Empowerment sind halt so Affirmative Action Programme, wo man versucht, die Situation für die schwarze Bevölkerung eben zu verbessern und die in die Wirtschaft einzubinden. Und da gibt es verschiedene Formen, Gewinnbeteiligungen, Ausbildungsprogramme, Sozialprogramme. Ja, eine Institution, die sich um das kümmert, ist Savito. Da müssen jetzt 20% der Branchengebühren müssen an die abgeführt werden, und die kümmern sich dann um Unternehmensentwicklung, Aus- und Weiterbildung, sozioökonomische Besserung. Und da gibt es ein paar Beispiele aus dem Sektor. Im Bereich des KWV zum Beispiel, den haben wir vorher schon erwähnt, das ist diese Weinbauernvereinigungen, ist es so, dass eben 25,1% der Aktienanteile übertragen worden sind an schwarze Südafrikanerinnen. Ein Fazit von Black Economic Empowerment in der Weinwirtschaft: es gibt jetzt 67 schwarze Weinmarken mittlerweile, es haben 60 Farmen BEI-Partnerinnen, aber Wissenstransfer ist eine große Herausforderung in den Sektor, aber es ist oftmals so, dass eben Produktionsmittel nicht den Menschen gehören. Und dass sie, also es macht einen ganz einen kleinen Teil aus an dem Gesamtvolumen, das produziert wird. Also es ist wirklich noch viel zu tun in dem Bereich.
Um die Situation für diese Gruppe wirklich zum Besseren zu verändern, ist also wohl ein breiter Wandel notwendig. Prekäre Arbeitsverhältnisse mit immer weniger stabilen Jobs prägen die Branche. Hinzu kommen schlechter Arbeitsschutz und die Evictions, also die Vertreibung ansässiger LandarbeiterInnen von den Farmen. Eine Organisation, die hier einen Wandel herbeiführen möchte und insbesondere für die Rechte der LandarbeiterInnen kämpft, ist Women on Farms. Die Leiterin dieser Organisation, Colette Solomon, war live aus Südafrika zugeschaltet und gab den TeilnehmerInnen Einblicke in die Arbeit von Women on Farms.
So, the context of that we're working, just so that you can understand a little bit about the general context. So, in South Africa, and therefore also in the Rhinelands, we have very strong systems of patriarchy and paternalism. So, the gender equality is still a major issue that is still on the agenda for women in South Africa. And with respect to women farm workers, over the last 10 or 20 years, there has been increased casualization of labor. So in other words, women don't work for a whole season. They only work for a very short part of the season. Usually during the harvest months, they will work for 3 or 4 months. And in the rest of the year, men who are normally permanent workers, they will very often continue working throughout the season. So women's work is very casualized and it's very precarious. And also generally they are in the lower paying jobs than compared to men. So they are not the tractor drivers, they're not the truck drivers, they are not the pesticide sprayers, they are the very lowest paying jobs compared to men. And therefore, this is a context in which we find that there is a high rate of violation of farm workers' rights. And why we have such a lot of violations is because, on the one hand, many farm workers don't know their rights. There is a low rate of unionization. Less than 10% of farm workers are unionized. And when we talk about women seasonal workers, it's probably less than 5% of women seasonal workers are unionized. So workers don't know their rights. Secondly, because workers don't know their rights, farmers feel that they can violate the rights. They know that workers don't know their rights. They know that workers are not in a union. They know that nothing will happen to them. So therefore, farmers very often violate the rights of farm workers. Despite the fact that we have labor laws in place, we have tenure rights laws in place, but farmers just overlook these laws and violate the rights of farm workers. And the third part of the same problem is that our government, despite having progressive legislation and so on in place, there's very weak enforcement of the legislation. So they don't monitor and take action against farmers who break the laws. So with respect to women then, given the fact that they are casualized, that they earn less than men, that they work fewer weeks and hours than men, we can also see that there are other dimensions of vulnerability. So already we have said that they only have secure work on farms. Secondly, on farms, the housing contract on a farm is the name of a male permanent worker rather than a woman seasonal worker. So women are therefore dependent on a man for their housing rights on the farm. Thirdly, women don't have any access to land. As many people would know, especially the older people in the room would know, going back to the colonial period, but also to the apartheid period, a big part of the apartheid struggle was around land and around the various inequalities that existed around land. And today we have got a land reform program in place, but I can come back to talking about that later. For the most part, women farm workers and dwellers have no access to land that they can farm on. And so therefore they are only dependent on a white, commercial, male farmer for work. And they're not able to generate an income independently of this white, male farmer.
Die Lage von Frauen, die auf Farmen arbeiten, ist also häufig besonders prekär. Sie arbeiten kaum in einem permanenten, stabilen Arbeitsverhältnis, sondern meist nur saisonal und haben dabei häufig jene Jobs, die am schlechtesten bezahlt werden. Darüber hinaus sind sie häufig von männlichen Arbeitern abhängig, etwa wenn es um das Wohnen auf den Farmen geht. Die meist weißen FarmbesitzerInnen verletzen häufig die Rechte der ArbeiterInnen, denn obwohl Südafrika über eine progressive Gesetzgebung verfügt, sind die Behörden sehr schwach, wenn es darum geht, dass diese Gesetze auch eingehalten werden, wie Colette Solomon ausführte.
And then also another issue related to health is the high incidence of gender-based violence on farms, although it is a national problem. Recalling the first pandemic in South Africa was not COVID, but the first one was gender-based violence. So it is a crisis in South Africa. South Africa has among the highest rape statistics, domestic violence, statistics in the world, and therefore the situation on farms is also not very different. I've talked there about the DOP system, which is the incidence of alcohol abuse. So just for again to paint the historical position, during the apartheid years, many farmers paid workers part of their wage was paid in wine. And that was a form of control that white farmers had over the workers by making them dependent on the farmer, but also by controlling them so that they would not be able to, say, rise up and organize, etc. And unfortunately, until today, we still are sitting with a legacy of that DOP system. And South Africa, and specifically the Western Cape, has the highest fetal alcohol syndrome rate in the world, and largely in farm worker communities. And that's a legacy of the apartheid crop system.
Colette Solomon fügte an dieser Stelle noch hinzu, dass ein Faktor, der die Abhängigkeiten von Frauen, die auf Farmen arbeiten, noch verstärkt auch ist, dass die Farmen in Südafrika häufig sehr viel größer sind als in Europa, was zu einer Isolation der Arbeiterinnen führt.
For us, our work, we also think that there's a dialectical relationship for us between individual and structural change. So while it is important for us that there is change in the individual women farm workers' lives, that situation on a particular farm improves, but we also know that is only part of the battle. The bigger battle is to bring around structural change, systemic change, to bring about real transformation. And so for us, the work that we are doing is about individual change, but also structural and systemic change.
Women on Farms kämpft also für Beteiligung und Aufklärung bei und hinsichtlich politischer Prozesse. Sie bewegen sich dabei zwischen der individuellen und der strukturellen Dimension des angestrebten Wandels. Fünf wesentliche Komponenten prägen die Arbeit von Women on Farms dabei.
So, some of the, as I said, that our work takes on five main components. One of the first things that we do, we are not a research organization, but we often commission research. So when we have information gaps that we need certain information to do a campaign or to do advocacy and lobbying, we will commission research that will strengthen our campaign. So this is just an example of research which we undertook about 3 years ago, which looked at the labor conditions, the working conditions of women farm workers. 300 women farm workers in two provinces were interviewed, and these are just some of the findings that came out of that research. And we were able to use that research to then engage with our government, to lobby our government for the better enforcement of labor rights on farms. So that's a component of the work that we do. A second and very important part of the work is around popular education, and we use a power of training for transformation approach, which is also rights-based, because I said, although we have progressive laws in South Africa, many farm workers don't know their rights. So therefore, a big part of our work is to you know, in a very creative and interactive way, is to familiarize and empower women with what their rights are, so that they are, whether it's labor rights, tenure rights, gender-based violence, etc. So that women know what their rights are. And once you know what your rights are, then you are able to claim those rights. So a lot of the work that we do is around popular education. It's about gender, feminism, political education that women are capacitated with. And it's not only the content for us that's important in these workshops, but these spaces are also safe spaces for women. They are feminist spaces, and they are social spaces, especially given the fact that women live such isolated lives scattered on different farms. So to bring women together, to socialize, to meet each other, to interact, and so on, is a very important part of our popular education. Then the third issue is around mobilization. It's basically around women on farms supporting the and strengthening the work that the workers, the women themselves, are doing in their respective areas. And then another component of our work is action. So we think that once you have information, you need to use that information to realize your rights, claim your rights. And this action that you talk about can take on various forms. It can take on me as a farm worker sharing information with another woman, but it can also be bigger actions where we as a collective in our area decide that this is wrong and we want to take on the certain action together, whether it's against municipality and so on. And so that is also what Joanne will talk about, is about the activism, how women utilize the knowledge that they have to actually bring about change, to hold government to account, to engage municipalities, to engage farmers, and so on. And it's really about women leading the efforts in their communities to bring about transformation. And for us, the issue of women's feminist leadership is at the heart of what we do.
Neben den fünf Hauptkomponenten Recherche, Bildung und Aufklärung, Mobilisierung, Action und Aktivismus betätigt sich Women on Farms auch in der Anwaltschaft und im politischen Lobbying.
And then just very briefly, like I mentioned, we do lots of advocacy and lobbying around various issues at a provincial level, at a national level. At a provincial level, we engage with government really about, are they enforcing and implementing the laws that are already in existence? And at a national level, it's more about trying to influence government to bring about policies and laws that would be pro-farm women and pro-poor. So those are the two levels at which we work, and where we are also trying to bring about structural change or systemic change, not only change at this individual farm level. And some of the campaigns that almost ongoing campaigns is we had a labor rights campaign based on the research that we did, where we realized that so many labor rights of farm workers are violated. And this means that women would then engage the Department of Labor, they would have marches, they would have pickets, and so on, to raise awareness about the issue. This, for example, was at a festival, at a wine festival, where workers also decided that they also wanted people who buy wine to know what the conditions are of the workers who produce the wine. So there was also a march and a picket at the Stellenbosch wine festival.
Soweit die Ausführungen aus dem Vortrag von Colette Solomon, der Leiterin des Women on Farms Project. Für weitere Informationen dazu schauen Sie auch gerne auf die Website des Projektes unter wfb.org.za. Zum Abschluss des Seminars sprach Franz Rosner von der Höheren Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg. Er forscht dort zum Thema Nachhaltigkeit im Weinbau. Er sprach über die asymmetrische Einbindung Südafrikas in den globalen Weinmarkt. Export spielt für den südafrikanischen Wein zwar eine große Rolle, Doch ist dies mehrheitlich sehr billiger Fasswein, dessen Hauptwertschöpfung erst im Verkauf in europäischen Supermärkten oder Discountern generiert wird. Er sprach auch über die Gründe, die er dafür sieht und wie dies auch mit der Lage der ArbeiterInnen zusammenhängt.
Südafrika spielt schon bei den Top 10 eine wichtige Rolle mit Export. Hier finden Sie Südafrika an sechster Stelle, was hier das Volumen betrifft. Also Südafrika sehr wichtig auf diesem Weinweltmarkt eine Rolle spielt. Wenn Sie aber den Wert anschauen, wo dann, das ist eben darunter die Tabelle, wo finden Sie hier Südafrika? Nirgends. Was sagt uns eine derartige Tabelle? Dass Südafrika Mengen zu billigem Preis auf den Weltmarkt bringt. Und das ist genau das Problem, über das ich eben heute mit Ihnen ein wenig sprechen möchte. Sie haben eben diese Anbaufläche für Wein, Sie haben aber, was Sie auch sehen, sehr viel Anbaufläche für Tafeltrauben. Sie sehen, dass mit 3,9 Millionen Hektoliter Export eben eine große Menge in das Ausland geht. Und hier auch die Entwicklung, nämlich Sie haben die Produktion und die Fläche. Und das im Verlauf von den letzten 10 Jahren ein Abwärtstrend ist. Das heißt, wir haben hier einen Flächenrückgang, wir haben einen Produktionsrückgang in den letzten 10 Jahren gesehen. Das hängt sehr stark von der Politik ab, das hängt aber auch damit ab, dass eben südafrikanischer Wein immer schwieriger zu vermarkten ist. Und dann die Produktionsstruktur, nämlich auf der einen Seite 2600 Traubenerzeuger und auf der anderen Seite 540 Keller, die das verarbeiten und diese im offenen Gebinde Aufkäufer, diese Weinhändler, wie wir sie nennen, Bulk Wines, 114. Das heißt, Sie sehen um die 500 Kellereien und 2600 Traubenproduzenten, also ein Fünftel, die tatsächlich dann auch von der Gesamtanzahl Wein verarbeiten. Und was eben eine ganz schwierige Sache ist, dass 38% in Flasche und Bag-in-Box, aber ich sage 2/3 im Fass verkauft wird. Und Fass ist immer ein Problem, weil es hier ein Preisdumping gibt und einen starken Druck, damit eben auch diese Menge auf dem Markt irgendwie platziert werden kann. Was sind die Abnehmer? Exportdestinationen sind eben sehr stark England, aber gleich danach bereits Deutschland. Südafrika produziert für den Weltmarkt immer größere Menge, im eigenen Land der Absatz sehr stark stagniert. Sie wissen von den vielen Problemen, Apartheid-Politik und derartige Dinge. Damit drängt man sehr stark ins Ausland, aber man hat vielleicht immer weniger kompetente Leute, die hochwertige Produkte auch im Ausland gut platzieren können. Das heißt, man punktet sehr, sehr stark eben mit der Masse.
Ein Hauptproblem für die Stagnation des Marktes und die hohen Erzeugungs- und Exportquoten sehr billiger Weine sieht Franz Rosner auch darin, dass vollumfänglich nachhaltig gearbeitet werden müsste. Dabei sind alle drei Säulen der Nachhaltigkeit, die soziale, die ökologische und die ökonomische, bedeutsam. Während Rosner bei der sozialen Säule in Südafrika durchaus Dynamiken sieht, zumindest bei gewissen Weinbaubetrieben, so sind die beiden anderen Säulen untererfüllt.
Die Ökologie, der Umweltbereich, der muss unbedingt gut sein, weil ansonsten die Lebensgrundlage für den Boden, für den Ertrag, für die Qualität einen Schiffbruch erleidet. Wenn ich jetzt ökologisch gut arbeite, aber meine Arbeiter nicht entsprechend sozial behandelt, so wie es in Europa ist, dann werden mir die Leute, wir haben nicht 50% Arbeitslosigkeit, Gott sei Dank, wie in Südafrika, dann sagen, also für den arbeite ich nicht mehr. Wenn ich aber ökologisch gut und sozial gut arbeite, aber das Produkt nicht ökonomisch am Markt auch präsentieren und verkaufen kann, das ist auch wichtig, dass ich auch das eben den Konsumenten gut vermittle. Wir haben mit Südafrika natürlich einen Billiganbieter, der viel Wein auf den europäischen Markt zu sehr, sehr günstigen Preisen anbietet, ja, die auch im offenen Gebinde eben abgefüllt in Deutschland werden.
Dies ist schon fast das Ende der Rückschau auf diesen anregenden Seminarnachmittag. Zu guter Letzt möchte ich als Fazit noch drei zusammenfassende Kernpunkte der drei Vorträge erwähnen. Erstens, trotz einiger Bemühungen seit dem Ende der Apartheid wirken auch im südafrikanischen Weinbau viele koloniale und Apartheidmuster weiter bis in die Gegenwart. Dies betrifft insbesondere Asymmetrien im Landbesitz. Südafrika ist eines jener Länder mit der größten Vermögensungleichheit. Und diese vollzieht sich bis heute meist entlang der rassistischen gesellschaftlichen Grenzziehungen der Apartheid. Zweitens, die Lage der LandarbeiterInnen ist trotz vorhandener Gesetzgebung häufig sehr prekär. Instabile Arbeitsverhältnisse, Ausbeutung und Bedrohung stehen auf der Tagesordnung, wobei Frauen eine besonders prekäre Stellung einnehmen, da sie häufig in mehrfachen Abhängigkeitsverhältnissen leben müssen. Drittens, wir als mitteleuropäische WeinkonsumentInnen müssen darauf schauen, welche südafrikanischen Weine wir kaufen und konsumieren wollen. Dabei gilt es, von Billigware Abstand zu nehmen, da dadurch ein System unterstützt wird, das südafrikanische Erzeuger dazu zwingt, billig zu produzieren. Die Hauptwertschöpfung findet dabei häufig in Europa statt und nicht vor Ort. Sinnvoller ist es, darauf zu achten, hochwertigere Weine zu kaufen, die unter gewissen Standards in Südafrika produziert und abgefüllt wurden. Einheitliche Kennzeichnungen hinsichtlich eines sozial gerechten und nachhaltigen Erzeugungsprozesses, der auch Fragen wie eben Landbesitz zum Beispiel mit einbezieht, gibt es unseres Wissens nach bis dato allerdings nicht. Damit sind wir am Ende dieser Rückschau auf das Seminar Weinbau und Weinhandel in Südafrika, Genuss mit kolonialem Erbe, das am 19. Juni in Wien stattfand. Für weitere Informationen zum Dialogprojekt und weiteren Veranstaltungen besuchen Sie gerne die Website der SADOC unter sadoc.at. Ich bedanke mich für Ihr geschätztes Interesse und auf Wiederhören.